Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 2. Mai. Das sind unsere heutigen Themen.
Jeder möchte irgendwie von diesem Kuchen einen Teil nehmen. Es gibt verschiedene Meinungen, warum sollen Kurden Mosul erobern? Andere Meinung vom Sunniten sagen, ja, wir lassen lieber Kurden als Schiiten.
Wie weiter nach der Befreiung? In Mosul kämpfen derzeit verschiedene Streitkräfte gegen den Islamischen Staat. Doch die Gruppierungen verfolgen unterschiedliche Interessen. Dann?
Hier die große Gefahr, warum diese Vorschläge zu mehr Gratisarbeit führen werden, das liegt vor allem in der Liquidierung der Arbeitszeiterfassung.
Mehr Gratis- und Nachtarbeit, mehr Stress und weniger Vereinbarkeit. Gewerkschaften mobilisieren gegen gefährliche Arbeitsrechtreformen. Und?
Die Gewalt von Worten kann manchmal schlimmer sein als die von Ohrfeigen oder Pistolen. Wenn man das einmal recherchieren könnte, was eine Zeitung möglicherweise so in 10 Jahren anrichtet an dieser Art Gewalt, ich möchte nicht entscheiden müssen, was schlimmer ist.
Im Zeitalter von Cybermobbing aktueller denn je. Das Theater an der Effingerstraße zeigt zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll dessen Stück Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
Der Schuldenberg lastet schwer auf Griechenland. Nach mehrtägigen Marathonverhandlungen haben sich griechische Regierung und internationale Geldgeber auf ein weiteres Sparpaket geeinigt. Weitere 3,5 Milliarden Euro muss Griechenland einsparen. Konkret werden die Renten nochmals um 18% gesenkt und die Steuerfreibeträge gekürzt. Dagegen haben gestern am 1. Mai in Athen über 10.000 Menschen protestiert. Sie forderten von der Regierung, dem Druck aus Brüssel nicht nachzugeben. Erfolglos. Die griechische Regierung steht unter Druck. Spätestens im Juli braucht sie neues Geld. Dann nämlich muss Athen den Geldgebern Kredite von über 7 Milliarden Euro zurückzahlen. Die türkische Regierung zieht die Schrauben weiter an nach dem knapp gewonnenen Verfassungsreferendum von Mitte April. Der autokratische Präsident Erdogan beschleunigt die Ausschaltung von politischen GegnerInnen und die Islamisierung der Gesellschaft. Übers Wochenende hat er den Zugriff auf die Online-Enzyklopädie Wikipedia gesperrt. Dies, weil Wikipedia angeblich eine Schmierenkampagne gegen die Türkei betreibe und im Kampf gegen den Terrorismus nicht kooperiere. Zudem sind Werbung für Partnervermittlungen und Dating-Shows im türkischen Fernsehen und Radio ab sofort verboten. Gleich nach dem Referendum hatte Erdogan bereits den Ausnahmezustand verlängert. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas vollzieht eine politische Kehrtwende. Erstmals seit 30 Jahren hat sie ihr politisches Programm geändert. Die im besetzten Gazastreifen regierende Hamas will die Gründung eines souveränen palästinensischen Staates anerkennen, und zwar in den Grenzen von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt. Dies kommt einer Kehrtwende gleich, hatte doch die Hamas jahrelang ausschließlich auf den bewaffneten Kampf gesetzt. Die Hamas übernimmt damit dieselbe Haltung wie Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas und seine gemäßigte Fatah im Westjordanland. Beobachterinnen vermuten, dass sich die Hamas damit aus der internationalen Isolation befreien will. Derzeit gilt sie unter anderem in den USA und der EU noch als Terrororganisation. In Brasilien häufen sich die Übergriffe auf indigene Gemeinschaften im Kampf um Land- und Anbauflächen. Wie SRF4 News unter Bezug auf brasilianische Medien berichtet, wurden die letzten Wochen Dutzende Menschen bei Protesten teils schwer verletzt. Im Amazonasgebiet häufen sich Ermordungen und Vertreibungen. Laut Menschenrechtsorganisationen ist die Lage so schlimm wie seit 20 Jahren nicht mehr. Indigene Gemeinschaften beklagen, die rechtskonservative Regierung weiche den staatlichen Schutz auf, um mehr lukratives Tropenholz und neue Anbauflächen für Soja zu gewinnen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es tagsüber freundlich bei bis zu 12 Grad. Gegen Abend gibt's wieder vereinzelt Regenschauer. Der Donnerstag beginnt ebenfalls sonnig. Tagsüber gibt's wieder mehr Wolken. Und gegen Abend regnet es wieder bei um 13 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In der irakischen Großstadt Mosul kämpfen seit einigen Monaten verschiedene Einheiten gegen den Islamischen Staat IS. Mosul gilt als eine der letzten Hochburgen der mittlerweile stark angeschlagenen Terrormiliz. Nachdem kurdische Streitkräfte bereits den östlichen Stadtteil befreit haben, versucht das irakische Militär nun möglichst rasch auch den Westen zurückzuerobern. Grundsätzlich scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich der IS zurückziehen muss. Doch die seit langem bestehenden politischen Differenzen zwischen der kurdischen, sunnitischen und schiitischen Bevölkerung werden dadurch kaum verschwinden. Salim Staubli sprach mit dem kurdischen Nahost-Experten Ashdi Amir.
Jeder möchte irgendwie von diesem Kuchen einen Teil nehmen. Es gibt verschiedene Meinungen, warum sollen Kurden Mosul erobern. Andere Meinung vom Sunniten sagen, ja, wir lassen lieber Kurden als Schiiten. Es gibt welche schiitische Kräfte, sagen, nein, wir haben Recht, unter Kontrolle zu bringen. Es gibt militärische Gruppierungen, die vom Iran unterstützt. Ich denke, die Kurden haben sich auch entschieden, wir greifen nicht mehr weiter. Die haben gesagt, sie machen mit, solange bis kurdische Gebiete geht, und sonst hören wir auf.
Hört man Ashdi Amir beim Reden zu, wird klar, die politische Situation ist weitaus komplizierter als vielfach angenommen. Dass es in Mosul grundsätzlich an politischen Strukturen fehlt, wurde im Juni 2014 besonders deutlich. Damals gelang es dem IS, die Stadt innerhalb von nur einem Tag fast komplett einzunehmen. Ashdi Amir führt dies in erster Linie auf den ungenügenden Dialog zwischen den verschiedenen politischen Gruppierungen zurück.
Alle haben zugeschaut und nichts getan. Warum und wieso ist so weit gekommen? Welche Pläne waren da? Wer war beteiligt mit IS? Wer hat IS unterstützt? Ich denke, wenn ich jetzt generell über Syrien oder Irak vor allem rede, es braucht eine starke und gute und transparente Zusammenarbeit. Dass die politischen Gruppierungen einander respektieren, akzeptieren, miteinander sich einigen, als ein Land, das Land wieder aufzubauen zusammen und diese Vertrauensbasis verstärken. Sonst, wenn nicht IS kommt, kommt vielleicht eine andere Gruppe.
Bei der Rückeroberung Mosul scheinen dies zumindest die kurdischen und irakischen Streitkräfte begriffen zu haben. Die beiden Parteien koordinierten die strategische Vorgehensweise gegen den IS zeitweise gemeinsam. Ashdi Amir hat dennoch seine Zweifel.
Ich denke, das Problem ist, dass sie die Militärgruppierungen, die da angreifen, sind nicht einig. Vertrauensbasis von Mosul-Bevölkerung gegenüber irakischem Militär fällt auch deutlich, weil die Offensive, die vom irakischen Militär geführt wird, sind eher so vom schiitischen Kräfte, und Mosul ist als sunnitische Stadt. Ein Teil würde auch vom Kurden unterstützt, aber die Kurden haben sich in letzter Zeit auch zurückgezogen, die machen nicht das Ganze mit, weil da hat auch zu anderen Konflikten geführt. Der Mosul-Konflikt und Streit zwischen schiitischen Kräften und sunnitischen und Kurden hat auch den Konflikt erweitert im Irak weiter bis Kirkuk auch.
Der bevorstehende Sieg gegen den Islamischen Staat in Mosul ist seiner Meinung nach nur ein kleiner. Solange es Regierungen und politische Gruppierungen gibt, welche sich nicht vom IS distanzieren können und ihn nicht gemeinsam bekämpfen, wird dieser auch weiterhin existieren können. Und das ist theoretisch überall möglich, wo politische Unsicherheit herrscht.
IS war vorher ein Teil Al-Qaida. Al-Qaida war in Afghanistan, waren im Sudan, waren in Somalia. Die wandern von einem Gebiet zu anderem Gebiet, und dann haben sie den Namen geändert. Im Irak war vor IS noch eine andere Gruppe da. Und die haben sich anders platziert, aber so unter Bevölkerung, so diese Sympathie gegenüber so einer radikal-islamischen Gruppierung, es ist immer noch da. Man kann geografisch eine Stadt wegnehmen, aber die Ideologie und diese radikale Vorstellung bleibt.
Dass dies weiterhin möglich ist, findet er äußerst problematisch. Er könne sich nicht erklären, weshalb andere Großmächte nicht schon längstens intervenierten. Dazu würden wohl lediglich politische Interessen führen. Doch dass die Bevölkerung unter den Terroristen hungert und durstet, sei den meisten egal.
Ich denke auch, die internationale starke Kräfte oder Länder, so wie USA oder Russland oder auch Nachbarländer wie Türkei oder Iran, die haben auch längere Zeit IS geduldet. Wenn sie wirklich wollten, dass sie IS wegschaffen, ich denke, sie könnten das schon länger machen. Sie haben das irakische Regime mit all diesem Macht und Militär in einer Woche weggeschafft. Sie könnten auch Mosul schon lange, lange befreien. Aber anscheinend die Zeit war noch nicht reif oder ihre Interessen waren noch nicht da, dass sie anfangen, Mosul wirklich und diese Bevölkerung, die alle diese Jahre unter IS-Regime gelitten hat, haben wirklich im Stich gelassen und das ist sehr enttäuschend.
Sagt Ashti Amir, Politologe und Nahost-Experte. Und bevor wir gleich thematisieren, wogegen die ArbeiterInnenbewegung in der Schweiz möglicherweise bald kämpfen muss, hören wir passend zum gestrigen 1. Mai die Internationale, interpretiert vom New Yorker Künstler Max Claxon.
Arise, you workers, from your slumber. All you wage slaves, everyone.
The revolution comes like thunder, and the age of hypocrisy is done.
Turn off their televised illusion. Stand up and look them in the eyes.
Declare your mental liberation. Shake off the dust and claim the prize.
So comrades, come rally. In the last fight, let us face.
Everything to gain.
Rabe Info.
Gestern war 1. Mai, Tag der Arbeit. Überall in der Schweiz gingen Arbeitnehmende trotz strömendem Regen auf die Straße und bewiesen, dass sie nach wie vor mobilisieren können. Bald konnte eine solche breite Mobilisierung der Arbeitnehmenden dringend nötig werden, nämlich dann, wenn das Parlament 2 Vorstöße aus dem rechtsbürgerlichen Lager gutheißt. Die bürgerlichen Ständeratsmitglieder Karin Keller-Sutter und Konrad Graber wollen mit 2 Vorstößen das Arbeitsrecht für sogenannte Kader massiv aufweichen. Bei den großen Schweizer Gewerkschaften läuten die Alarmglocken. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, Travail Suisse, FMH, Unia und Syna wollen vereint gegen dieses Vorhaben kämpfen. Was ist denn so gefährlich an diesen Vorhaben? Das wollte Michael Spahr von Ewald Ackermann vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund wissen.
Beide Vorstöße wollen weitgehend für Kader und Fachspezialisten die Arbeitszeiterfassung liquidieren. Die Begriffe Kader und Spezialisten sind unbestimmt, sind gummig. Es gibt Studien, wonach damit bis zu gut einem Drittel aller Beschäftigten zwischen 25 und 64 Jahren fallen würden. Also es ist umfassend. Der zweite Vorstoß, vor allem von Konrad Graber, will dazu noch zusätzlich im Dienstleistungsbereich wiederum für Kader und Spezialisten alle Arbeitszeitbestimmungen liquidieren. Es würde punkto Lage eben, wann ist diese Arbeitszeit? Nachts, sonntags würde alles fallen. Das ist das totale Desaster.
Sie befürchten auch, dass ein System, das dann eben die Abend-, Nacht-, Sonntags- und Wochenendarbeit nicht mehr besonders entschädigt, am Schluss sogar dazu führen könnte, dass es zu regelrechter Gratisarbeit oder Pflicht zur Gratisarbeit kommt. Was könnte dort denn schief laufen?
Es ist bereits heute so, dass aufgrund von statistischen Untersuchungen Gratisarbeit vorkommt. Die Leute leisten die zum Teil wahrscheinlich aus Loyalität zu den Betrieben. Hier die große Gefahr, warum diese Vorschläge zu mehr Gratisarbeit führen werden, das liegt vor allem im ersten Teil der Forderung, in der Liquidierung der Arbeitszeiterfassung. Mit der Arbeitszeiterfassung hat ein Beschäftigter eine Möglichkeit, klar auszuweisen, diese Woche habe ich 50 Stunden gearbeitet, im Mai hatte ich im Schnitt 45 Stunden pro Woche ausgearbeitet. Man kann dann aufgrund des Gesamtarbeitsvertrages und der gesetzlichen Bestimmungen klar ausweisen, wie viel Überzeit oder wie viel Überstunden dieser Mensch geleistet hat und wie er zu entschädigen ist. Wenn jetzt die Arbeitszeitkontrolle wegfällt, dann hat dieser Mensch überhaupt keine Beweismöglichkeit zu zeigen, dass er Überstunden gemacht hat.
Viele Arbeitgeber werden jetzt wohl argumentieren, wir haben 2 große Bedrohungen für den Arbeitsplatz Schweiz. Einerseits die Globalisierung, andernorts kann viel Arbeit viel günstiger getan werden. Andererseits die Digitalisierung, Arbeit wird automatisiert, der menschliche Arbeitnehmer braucht es vielerorts gar nicht mehr. Was erwidern Sie denn darauf?
Dass man dieselben Argumente schon immer gehört hat durch mehr als 150 Jahre Industriegeschichte. Jeder technologische Wandel wurde dazu verwandt, Druck auf die Arbeitnehmenden auszuüben, dass dann, wenn er nicht wolle und sich anpasse, schlussendlich die Maschine die Arbeit übernehme. Tatsache ist, dass die Beschäftigung trotz Digitalisierung, trotz industrieller Revolution dauernd gewachsen ist. Wir haben heute über 4 Millionen Erwerbstätige in der Schweiz. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders, trotz technologischer Revolution. Das ist in meinen Augen ein Ablenkungsmanöver.
Wie stellen Sie sich denn Kampfmaßnahmen vor, falls die Ständeräte Graber und Keller-Sutter mit ihren Vorstößen im Parlament, das ja im Moment eigentlich sehr rechtsdominiert ist, Erfolg haben?
Wenn es verordnet würde, dass weitgehend die Arbeitszeitkontrolle aufgehoben wird, dann werden die Gewerkschaften und wahrscheinlich in einem breiten Bündnis, nicht nur sie selbst, diese Bestimmungen in einem Referendum bekämpfen. Und ich glaube, dass es uns dabei gelingen sollte, die Bevölkerung zu überzeugen davon, dass sie nicht ein Kalb ist, das sich selbst dem Metzger ausliefert.
Sagt Ewald Ackermann vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Radio Info. Kultur.
100 Jahre alt wäre er heuer geworden, der deutsche Schriftsteller Heinrich Böll. Heinrich Böll gehört zu den bekanntesten Schriftstellern der Nachkriegszeit und erhielt in den 70er Jahren den Nobelpreis für Literatur. In seinen Romanen, Kurzgeschichten, Hörspielen und zahlreichen politischen Essays setzte er sich kritisch auseinander mit dem zeitgenössischen Geschehen. So auch in seiner Erzählung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«, in welcher Böll das Vorgehen von sensationsgeilen Boulevardzeitungen anprangert. Zum 100. Geburtstag von Böll inszeniert das Theater an der Effingerstraße genau diese verlorene Ehre der Katharina Blum. Und zwar in einer eigenen, neuen Theaterfassung, bei der auch Drum & Bass zum Zuge kommt. Gisela Feuth hat sich auf die Spurensuche gemacht.
Die Gewalt von Worten kann manchmal schlimmer sein als die von Ohrfeigen oder Pistolen. Das ist eine klare Sache. Während die Wirkung von Denunziationen in all ihren Verästelungen, wenn man das einmal recherchieren könnte, was eine Zeitung möglicherweise so in 10 Jahren anrichtet an dieser Art Gewalt, ich möchte nicht entscheiden müssen, was schlimmer ist. Verstehen Sie?
Ja. Wir schreiben das Jahr 1974. Schriftsteller Heinrich Böll spricht in einem Fernsehinterview über diejenige Erzählung, welche dereinst zu seinen berühmtesten gehören wird. Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Darin schildert Böll, wie die junge Katharina Blum von der Boulevardpresse ins Rampenlicht gezerrt und zur Anarchistenbraut gestempelt wird, was schwerwiegende Folgen für alle Beteiligte hat. Obwohl Böll stets nur von «Die Zeitung» spricht, kann diese mit der Bild-Zeitung des Springer Verlags gleichgesetzt werden und deren Berichterstattung oder besser gesagt der Treibjagd, welche die Zeitung in den 70er Jahren unter anderem gegen einen Psychologieprofessor veranstaltete, dessen einziges Vergehen es gewesen war, dass er das RAF-Mitglied Ulrike Meinhof eine Nacht bei sich beherbergt hatte. Nach der Veröffentlichung von «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» geriet Böll selber ins Visier der Boulevardpresse und wurde zum Ziel einer Rufmord- und Hetzkampagne.
Ich glaube, man brauchte Buhmänner der Nation. Und da die eigentlichen, die in diesem politischen Amoklauf sich befanden,
gemeint sind Mitglieder der RAF,
und die gnadenlos gejagt wurden und für die es kein Zurück mehr gab, die waren ja nicht zu packen. Und von daher brauchte man geradezu Ersatzschuldige. Und jeder, der da irgendwo auch nur im öffentlichen Leben stand oder sich dazu äußerte oder sich grundsätzlich kritisch mit der Gesellschaft auseinandersetzte, da lauerte man geradezu darauf, ihn missverstehen zu können.
Sagt Enthüllungsjournalist Günter Wallraff. Die Erzählung «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» sollte einschneidende Konsequenzen für Heinrich Böll haben, die ihn bis zu seinem Tod im Jahre 1985 begleitet haben dürften. Unter diesem Aspekt ist es denn auch verständlich, dass Bölls Sohn äußerst kritisch über das literarische Erbe seines Vaters wacht. Bis anhin haben 2 Bühnenadaptionen der Erzählung seine Einwilligung gefunden. Für beide Versionen ist aber eine hohe Anzahl von Personen bzw. Schauspielern nötig. Mit dieser Tatsache sah sich auch Regisseur Alexander Kratzer konfrontiert, als er die verlorene Ehre der Katharina Blum für das Theater an der Effingerstraße inszenieren wollte.
Also war so der Grundauftrag, diese Fassungen ineinander fließen zu lassen, diese Fassungen zu kürzen und sich zu überlegen, wie könnte man denn da weniger Figuren draus machen als diesen zwei Fassungen. Und ich habe mich da dran gesetzt und habe gemerkt, ich habe keine Lust drauf. Und dann habe ich beschlossen, so ein bisschen hinterrücks, ich mache meine eigene Fassung. Und habe mir das so ausgedacht, dass man es wirklich reduzieren kann auf 5 Schauspielerinnen, die ein paar Rollen spielen, einige Rollen spielen. Und natürlich gibt es da dann die Entscheidungen, welche Stränge muss man weglassen. Für mich war einfach das Zentrale auch, dass man diese Frau in den Mittelpunkt stellt. Bei den anderen Fassungen sind vielmehr diese auf sie einwirkenden Männer im Vordergrund. Das hat vielleicht auch was zu tun mit den 70er Jahren oder so, aber ich fand einfach, dass ich wirklich auch als absoluten Mittelpunkt diese Katharina Blum haben will.
Alexander Kratzer hat nicht nur das Schicksal der Katharina Blum in den Vordergrund gestellt, sondern auch sonst einige Modernisierungen vorgenommen. Das Bühnenbild von Peter Eschbacher ist relativ karg, die Wände sind grau, 5 orange Stühle dienen mehrheitlich als einzige Requisiten, über allem thront ein DJ-Pult. Bei einer Karnevalsfeier lernen sich Katharina Blum und Ludwig Götten näher kennen. Das Paar wird gespielt von Nolundi Tschudi und Benjamin Mörig. Beide finden sich ausnehmend attraktiv und so nimmt Katharina den Götten mit nach Hause. Was sie nicht ahnt, Ludwig Götten wird von der Polizei gesucht, er soll einen Bankraub und Mord verübt haben. Am Morgen stürmt die Polizei Katharinas Wohnung. Götten ist allerdings schon über alle Berge.
Ich weiß nicht, wann Ludwig die Wohnung verlassen hat. Ich bin gegen 9:30 wach geworden und da ist er schon weg gewesen.
Ohne Abschied?
Ja.
Hat er dich denn gefickt?
Nein, ich würde es nicht so nennen.
Wie ist er bloß aus diesem Haus herausgekommen?
Da Katharina Götten zur Flucht verholfen haben soll, wird sie von der Polizei festgenommen, aufs Revier gebracht und dort verhört von Kommissar Weizmänne alias Schild Tschudi. Dabei werden Details aus ihrem Leben ans Licht gezerrt.
Wir haben inzwischen ein paar ihrer Nachbarn befragt. Was mich dabei verblüfft, ist die Aussage, Katharina Blum hat hin und wieder Herrenbesuche mitgebracht oder empfangen.
Katharina muss entsetzt feststellen, dass sie plötzlich in den Fokus der Boulevardpresse geraten ist, wobei diese nicht davor zurückschreckt, Aussagen überspitzt oder komplett falsch wiederzugeben. So hätte Ludwig Götten...
Hätte gestern verhaftet werden können, hätte nicht seine Geliebte, die Hausgehilfin Katharina Blum, seine Spuren verwischt und seine Flucht gedeckt. Die Polizei vermutet, dass die Blum schon seit längerer Zeit in die Verschwörung verwickelt ist. Weiteres auf Seite 2.
Die Sensationsgier von Journalist Werner Töttges kennt keine Grenzen. Katharinas gesamtes Privatleben wird an die Öffentlichkeit gezerrt. Infolge der Berichterstattung wird Katharina zudem mit hasserfüllten und obszönen Anrufen und Briefen bombardiert. Die einst gesellschaftlich voll integrierte Frau wird zur verachteten Außenseiterin.
Du musst wieder beten lernen, armes, verlorenes Kind. Knie nieder und bekenne. Kommunistensau. Was Stalin nicht geschafft hat, das schaffst du auch nicht. Verdammte Sau. Die feine verdammte Sau.
Nachdem Ludwig Götten verhaftet wird und die Unschuld der Katharina Blum bestätigt ist, verabredet sich diese mit Boulevardjournalist Töttges zu einem Interview und erschießt ihn.
Na Blümchen, was machen wir denn jetzt? Was schaust du mich denn so entgeistert an, mein Blümlein? Ich schlage vor, dass wir jetzt erst einmal bumsen.
Ja.
Die verlorene Ehre der Katharina Blum hat im Zeitalter von Cybermobbing nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil. Bei der schnellen viralen Verbreitung können Leben von Menschen heute sogar noch viel schneller zerstört werden als noch 1974. Regisseur Alexander Kratzer hat dann auch die Geschichte rund um die Vernichtung der Katharina Blum nur sanft aktualisieren müssen. Auffälligste Veränderung in der Aufführung ist die Verwendung von Musik. Zuständig dafür ist Markus Stavakoli, der nicht nur als DJ agiert, sondern im Stück auch noch in drei verschiedenen Rollen auftritt. Ein Saustress, oder nicht, Markus Stavakoli?
Das ist ein Saustress, ja, so ist es. Also es ist wirklich, also ich bin ja DJ auch, also seitdem ich 13 bin, lege ich irgendwie auf. Und ich habe es auch zum Alexander gesagt am Anfang, das könnte schwierig werden, weil ich zwei verschiedene Gehirne benutze. Also als Schauspieler ist die allererste Regel im Moment sein, nicht denken, einfach machen, reagieren, nur da sein. Und als der, sagen wir mal, musikalische Leiter muss ich immer 8 Schritte vorausdenken. Das heißt, ich muss im Hirn sein und das ist wirklich, wirklich, und manchmal gelingt es auch noch nicht so perfekt, da völlig umzuschalten und hinunterzuschalten und nur zu sein und nicht noch zu denken, oh, habe ich jetzt schon eingestellt, habe ich schon vorbereitet, das ist echt nicht leicht.
Musik wird in der Inszenierung von Alexander Kratzer in zwei verschiedenen Formen eingesetzt. Da ist zum einen die Musik, die im Stück selber vorkommt, also zum Beispiel die 70er-Jahre-Disco-Hits zum Beginn. Auf der anderen Seite gibt es auch Musik, die dramaturgische Bögen baut, also Szenen miteinander verbindet, untermalt oder verstärkt. Dabei bedient sich DJ Markus Stavakoli gerne auch mal hektischem Drum and Bass.
Eine Sache, die mir bei dieser Fassung vom Alexander Kratzer sehr schnell bewusst geworden ist, ist, mit welchem rasenden Tempo eigentlich die Katharina Blum überwälzt wird von diesen Geschehnissen. Also die Medien, die innerhalb eines Wimpernschlags eigentlich ein Leben kaputt machen können. Und das war mein erster Ansatz, dass ich das irgendwie durch sein treibendes Element, oft auch Drum and Bass zum Beispiel, dem irgendwie noch einen Sound geben möchte.
Die verlorene Ehre der Katharina Blum in der Inszenierung von Alexander Kratzer wird noch bis am 26. Mai im Theater an der Effinger Straße aufgeführt. Alle Infos und Links zu Hintergrundbeiträgen gibt's auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 2. Mai. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann blicken wir in unserer Rubrik Zeitsprung zurück auf eine Besetzung, welche den bis dahin größten Polizeieinsatz der Geschichte Deutschlands auslöste. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Salim Staubli, Michael Spahr und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt's gut und einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.